Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt, das Land wird sein voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Wir beten. Deine Güte, Morgentau, fall auf unser matt Gewissen. Lass die Dürre Lebens auf lauter süßen Trost genießen und erquick uns deine Schar immer da. Gib, dass deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte und erweck uns Herz und Mut bei erstandner Morgenröte, dass wir, ehe wir gar vergehen, recht aufstehen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Leucht uns selbst in jene Welt, du verklärte Gnadensonne. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus dem 14. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und das Schiff mit den Jüngern war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen zuwider. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien alsbald vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesus käme. Er sah aber einen starken Wind, da erschrak er und hub an zu sinken und schrie und sprach, Herr, hilf mir. Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach, o du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Die grüßen, die im ersten Stock im Übertragungssaal sind. Wir bedauern, dass Sie nicht alle in einem Saal versammelt sein können, aber wir wünschen, dass Sie oben und unten, dass wir alle reich gesegnet werden durch Wort Gottes. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in dieser Sommerzeit einige auffallende, seltsame Psalmstellen besprechen. Und ich lese heute ein Wort aus dem 73. Psalm. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Vor ein paar Wochen fuhr ich auf dem Weg von einer Freizeit zur anderen ein Stück quer durch den Schwarzwald. Und da führte die Straße viele Kilometer nur durch Tannenwälder. Da hinten so in der Gegend von Freudenstadt, Wesenfeld. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, das ist auf die Dauer bedrückend, diese schwarzen Tannen rechts und links, endlos dieser dunkle Wald. Und auf einmal kam eine Kurve. Mit einem Schlage veränderte sich das Bild. Der Wald war weg. Als ich durch die Kurve brach, da lag vor mir im Sonnenglanz ein herrliches Land. Ein völlig veränderter Blick. Eine völlig veränderte Aussicht. Das fiel mir ein, als ich wieder einmal den lieben 73. Psalm las. Und an unsere Textstelle kam. Mitten in diesem kurzen Bibelwort kommt auch eine Kurve. Eine Kurve, die auf einmal einen ganz neuen Ausblick gibt. Und das möchte ich Ihnen heute Morgen gern zeigen. Lachen Sie mich nicht aus, wenn ich jetzt als Überschrift über den Text und die Predigt schreibe, Bibelwort mit Kurve. Wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir jetzt einfach mal so, um im Bilde zu bleiben, an diesem Bibelwort entlangfahren. Und da sehen wir als erstes einen wundervollen Entschluss. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das möchte ich als erstes zeigen, ich habe wieder drei Teile, ein wundervoller Entschluss. Dennoch bleibe ich stets an dir. An wem will der Psalmsänger bleiben? An dem geoffenbarten Gott, der für uns geoffenbart ist in Jesus Christus. Ja, ich bin überzeugt, dass diese Propheten des alten Bundes Jesus so klar sahen und ihm glaubten wie wir. So dass wir ruhig sagen können, er will an dem geoffenbarten, an dem in Jesus geoffenbarten Gott bleiben. Nun, ich glaube, das wollen die meisten von uns auch. Sehen Sie, wenn ich so Hausbesuche mache, dann kriege ich immer wieder zu hören, ja, wissen Sie, Herr Pastor, also ich bleibe bei der Religion, die ich von meiner Mutter gelernt habe oder die meine Großmutter hatte, so im Dritten Reich, als immer so Druck gab aus dem Kirchenaustritt, da habe ich das oft gehört. Ich bleibe bei der Religion meiner Eltern. Lieben Freunde, ehe man bei diesem Herrn bleiben kann, wirklich bleiben kann, das muss ich jetzt zuerst mal sagen, muss man zunächst mal zu ihm kommen. Da ist es mit ein bisschen nebuloser Religiosität oder mit so einer kirchlichen Standhaftigkeit eigentlich noch nichts geschafft. So nett das ist, nicht, dann dagegen. Aber es ist noch nichts getan. Wer an ihm bleiben will, der muss mal zunächst zu diesem Herrn Jesus gekommen sein. Und ich wünschte, ich könnte so sprechen, dass ihr Gewissen wirklich beunruhigt wird und sie fragen, bin ich eigentlich mal zu ihm gekommen? Das ist eine große Sache. Da braucht es eine gründliche Einsicht in die Verlorenheit unseres Lebens und in die Verkehrtheit unseres bisherigen Lebens. Das erfordert einen richtigen, radikalen Bruch und eine Umkehr von 180 Grad. Da muss es gehen wie bei dem verlorenen Sohn. Ich denke, wir kennen all die Geschichte, der da draußen verloren bei den Schweinen saß und dann sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das genügt noch nicht. Und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Und er machte sich auf und sagte das. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Schritt bald vollziehen, wenn Sie ihn nicht schon getan haben. Es kommt mir wenig darauf an, eine schöne Predigt zu halten, sondern es kommt mir wenig darauf an, Ihnen zu sagen, dass für Ihr Leben, für Zeit und Ewigkeit, alles darauf ankommt, dass Sie zu Jesus kommen. Der Psalmsänger hat diesen Schritt getan. Schon lange. Aber nun sind Umstände eingetreten, die einen neuen Entschluss nötig machen. Und so fasst er einen neuen Entschluss, jetzt will ich bei dir bleiben. Als Jugendpfarrer kenne ich das oft, dass Menschen so auf Jesus zugehen, aber das ist nun groß, dieser weitere Entschluss. Ich will bei dir bleiben. Meinem eigenen Herzen und der Welt und dem Teufel, allem zum Trotz will ich bei dir bleiben. Nicht bei der Kirche, nicht bei der Religion, nicht beim Pastor, nicht beim Weihrauch, sondern beim Herrn Jesus, bei dem geoffenbarten Gott will ich bleiben. Meine Freunde, dieser Entschluss ist heute sehr unmodern. Sehr unmodern. Ich sitze mal wieder völlig daneben mit meinem Bibelwort hier. Denn es ist das Kennzeichen unserer Zeit. Es charakterisiert die geistige Lage unserer Zeit, dass wir uns unter keinen Umständen endgültig festlegen wollen. Der Mensch von heute ist für sehr vieles interessiert, aber nur nicht festlegen. Das wird sogar dann gerühmlich, eine Festlegung, das ist ja der Verkalkmann und so, muss immer alles in der Schwebe bleiben, unserem Leben. Man weiß auch nicht, was noch kommt, nicht wahr? Und wir auch männlich nach dem Wind hängen müssen. Und das weiß man alles noch nicht, um Gottes Willen jetzt nicht festlegen. Sicher, ich bin für Christentum und lasse meine Kinder taufen, konfirmieren und alles mögliche, aber nicht festlegen, so sagt die alte Generation. Und die Jungen sagen, und wie sollten wir uns festlegen, wir können ja gar nichts mehr ernst nehmen. Das ist gerade das Kennzeichen dieser Generation. Sie machen sich vielleicht selber nicht klar, dass sie im Grunde gar nichts mehr ernst nehmen können. Ganz anders unser Psalmsänger, ein unmoderner Mann, der nimmt ernst und legt sich endgültig fest. Er nimmt ernst den geoffenbarten Gott und legt sich fest auf den Herrn Jesus Christus. Dennoch bleibe ich stets an dir. Der Mann passt nicht in unsere Zeit, nicht? Aber, lieben Freunde, sollten wir nicht bei so einem Wort mal aufhorchen. Richtig aufhorchen.
Meine Freunde, ist das nicht gerade die Not überall? Dass wir uns nicht mehr festlegen wollen. Dass wir gar keine Fundamente für unser Leben haben. Dass die Alten unter uns alles gewesen sind. Liberal und Nazis und christlich und alles. Und nun hat unser Leben überhaupt kein Fundament mehr. Und es ist sinnlos. Ist das nicht die Not, junges Volk, dass man nichts mehr ernst nehmen kann? Und man möchte man doch von dieser schrecklich traurigen Situation aus dem Psalmsänger fragen, sage mal, hast du wirklich, Asaf, so heißt der Mann, hast du wirklich etwas gefunden? Was wert ist, dass man sich für sein ganzes Leben drauf festlegt? Ist ja unerhört. Hast du etwas gefunden, was wert ist, dass man sich der ganzen Welt zum Trotz für ein ganzes Leben drauf festlegt? Gott sei Dank, sagte Asaf, Gott sei Dank. Allerdings habe ich nicht etwas gefunden, was ich ernst nehmen kann, worauf ich mich festlege. Nicht etwas, sondern jemanden. Jemanden. Den Herrn. Jehova, sagt er hier. Und damit weist er uns, immer wo der Herr steht, Jehova, weist er uns auf Jesus. Weist er uns auf Jesus. Botschaft des Evangeliums von Jesus, sagt er, ist so herrlich, dass es wert ist, sich endgültig darauf festzulegen, sie ganz ernst zu nehmen. Lieben Freunde, das kann man von keiner anderen Botschaft der Welt mehr sagen. Es ist ja auch eine Botschaft, dass der lebendige, verborgene Gott, der zu tausend Dingen schweigt, aber schweigt heute, auf einmal die Wand zerschlägt, die ihn von uns trennt und in Jesus zu uns kommt. Das ist eine aufregende Botschaft. Man muss schon reichlich unterbelichtet sein, wenn man sie nicht ernst nehmen will und da aufhorcht. Und wenn wir von Jesus reden, dann werden wir immer an sein Kreuz geführt. Oh, lassen Sie uns unter Jesu Kreuz gehen, dort nach Golgatha. Sehen Sie den Mann an mit der Dornenkrone. Dieses Gesicht, in dem die Klarheit Gottes sich spiegelt, überströmt vom Blut und die mächtigen Hände angenagelt. Sehen Sie ihn an. Hier können wir unser Leben im Grunde in Ordnung bringen. Das ist mir eine Botschaft. Ach, was sind wir alle miteinander friedelose Leute. Solange wir unsere Schuld nicht Schuld nennen, solange wir gegen unser Gewissen leben, und wir leben ja dauernd gegen unser Gewissen, solange wir bloß tun, was nützlich ist, unter Jesu Kreuz können wir unser Leben in Ordnung bringen. Sehen Sie, da dürfen wir unsere Sünde hinlegen, bekennen, hinlegen. Wir dürfen einen Tausch machen. Ich darf diesem Gekreuzigten meine Schuld geben, und er gibt mir seine Gotteskindschaft und Gerechtigkeit. Das ist ein Tausch. Und Kraft geht aus von diesem Kreuz. Kann ich ihn einfach bezeugen. Kraft geht aus von diesem Kreuz. Sie können nicht verstehen, ist der Lautsprecher nicht in Schuss da oben? Oh je, yeah. Gut. Wenn ich so ins Mikrofon spreche, dann schimpfen die im Übertragungssaal, dass er furchtbar dröhnt, nicht? Ich sag ja, wie der Einbrecher breche ich. Eines nicht recht, breche ich aus, ist auch nicht recht. Was soll ich eigentlich machen? Nun, und dieser Jesus, ist aber gut, dass Sie sich melden. Sehen Sie, ich sagte, unter dem Kreuz Jesu können wir unser Leben in Ordnung bringen. Da dürfen wir einen seligen Tausch machen. Wir dürfen ihm, diesem Heiland, alle unsere Schuld und Unruhe geben. Einfach geben. Sagen Sie ihm, das muss gesprochen sein mit ihm. Und er gibt mir dafür seine Gerechtigkeit vor Gott und seine Gotteskindschaft. Und ich sagte, Kraft ist in diesem Kreuz Jesu. Das ist die größte Kraftzentrale der Welt, wo Seelen neu aufleben, die zusammengeschlagen waren von Schulden, von den Schicksalsschlägen des Lebens. Und dieser Jesus ist auferstanden von den Toten. Verstehen Sie nun da oben? Geht's jetzt besser? Der Psalmist sagt, ich wäre ja ein Narr, wenn ich nicht bei diesem Herrn bleiben wollte, bei dem ich Leben und Frieden und Seligkeit und Freude und Kraft und neues Leben und ewiges Leben finde. Ich wäre Narr, wenn ich nicht bei ihm bleiben wollte. Wir singen gern im Weihlaus ein Lied, da kommt die Zeile vor, sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Sieh, das ist ein wundervoller Entschluss, ein wundervoller Entschluss. Herr Jesus, bei dir will ich bleiben. So, nun sind wir ein Stück an der Straße dieses Bibelworts gefahren. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann kommt die Kurve. Dann kommt die Kurve. Da tut sie uns, wenn wir jetzt weiter auslegen, eine ganz neue Aussicht auf, ein völlig neuer Ausblick. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann entdecken wir auf einmal, es handelt sich in diesem Bibelwort ja gar nicht um einen Entschluss. Es handelt sich ja gar nicht um einen Entschluss, sondern in diesem Bibelwort wird eine Tatsache festgestellt. Und das ist das Zweite jetzt. Eine Tatsache wird festgestellt. Ich lese weiter. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich ja fest. Herr, du hältst mich fest, darum bleibe ich an dir, darum kann ich gar nicht anders. Das ist ein völlig neuer Ausblick. Das ist einmal nicht mehr ein Entschluss, sondern einfach Feststellung einer Tatsache, er hält mich fest, wie sollte ich von ihm weggehen können? Sehen Sie, wir hatten den ersten Teil für sich betrachtet, dennoch bleibe ich stets an dir. Und wir konnten das gar nicht anders ansehen als Entschluss. Nun, allen unseren Entschlüssen, auch unseren besten, meine Freunde, hängt etwas an von Krampf, von zusammengebissenen Zähnen. Nicht? So, falten wir runter. Aber so mussten wir die erste Hälfte verstehen. Und nun kommen wir in die Kurve. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und darum kann ich von dir gar nicht weg. Und auf einmal ist hier nichts mehr von Kampf und Entschluss, sondern auf einmal umgibt uns großer Friede. Du hältst mich ja fest bei meiner rechten Hand. Darum bleibe ich an dir. Sie können mich fragen, Herr Pastor Busch, hast du deinen ersten Teil falsch ausgelegt? Da sage ich nein. Sehen Sie, zu einem Christenstand gehört beides. Zu einem Christenstand gehört beides. Ein fester Entschluss, ich will beim Herrn bleiben. Und ein ganz fröhlicher Glaube. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, meine Freunde. Da muss ich unwillkürlich an eine Szene denken, die ich neulich vor meinem Hause sah. Da führte eine Mutter ihr Kind spazieren, das gerade eben die ersten Schritte gelernt hatte und das so über seine eigenen Beinchen stolperte. Und es war furchtbar nicht anzusehen, wie die Mutter das Kind hielt und das Stolpern nur an ihr, nicht wahr? Da war nichts von Entschluss von dem Kind. Ich werde meine Mutter festhalten, sonst geht's schief, nur die Mutter hielt's und nun konnt's laufen, sonst wär's gepurzelt. Und seht, so ist dieses Wort, du hältst mich fest und darum kann ich laufen und darum kann ich fromm sein und darum kann ich bei dir bleiben, weil du mich festhältst. Und nun sage ich noch einmal, zum richtigen Christenstand gehört beides, das kindliche geführt werden von Jesus und ein kämpferischer Entschluss, ich werde dem Teufel zum Trotz bei ihm bleiben. Aber wir wollen jetzt als das Zweite ansehen, diese neue Landschaft. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, darum bleibe ich bei dir. Liebe Freunde, es ist in der christlichen Kirche augenblicklich so eine komische Mode im Gange, dass man immer und überall gewarnt wird vor Sicherheit. Mir hängt das so ein bisschen so zum Kragen raus. Dieser Psalmist spricht eigentlich in einer geradezu für heutige Theologen bedenklichen Sicherheit. Ich werde bei dir bleiben, weil du mich festhältst. Und wenn Verfolgung kommt, werde ich bei ihm bleiben. Und wenn schreckliche Nöte kommen und Zweifel und Probleme, ich werde bei ihm bleiben. Warum? Er hält mich ja fest. Dieser Psalmist spricht einer strahlenden Sicherheit. Darf man eigentlich so sprechen? Ja. Es sei denn, dass der Herr Jesus ein Lügner wäre. Er ist kein Lügner. Er hat nämlich genau dasselbe gesagt. Der Herr Jesus hat mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Du hältst mich fest, darum bleibe ich an dir. Ich vergesse nicht die Szene, ich habe sie wahrscheinlich oft erzählt. Das letzte Mal, wo ich mit Pastor Weigle, dem Gründer dieses Hauses, zusammen war bei einer Leiterfreizeit, da sprach er über dieses Wort. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und da wendet er sich an einen jungen Mann, der hieß Fritz Hensel, aus Essen-West, Abteilung 21, und sagt, Fritz, also niemand kann dich aus Jesu Hand reißen, wenn du ihm gehörst, außer, und da sagt der Fritz, außer ich selber. Falsch, sagt Weigle. Wenn Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, kannst du dich selber nicht rausreißen. Er wurde bleich. So was gibt's. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich habe mich gefreut, wie ich ihn am Kirchentag wieder traf. Fritz, gilt das noch in Jesu Hand hier? Lieben Freunde, wir sind hier an das tiefste Geheimnis des Christenlebens geraten, von dem wahrscheinlich viele von Ihnen keine Ahnung haben, dass Jesus, Leute, immer und überall die heimliche und verborgene Hand ihres Heilands spüren. Christen leben, also richtige Jesus-Jünger, Jesus-Leute, leben völlig anders als andere Leute, weil sie immer, in jeder Not, in jeder Anfechtung, in jedem Fall, die Hand, die heimliche, verborgene Hand spüren, die sie hält. O, geben sie sich nur recht in Jesu Hand, dann werden sie das erfahren. Wissen Sie, ich möchte jetzt am liebsten all die biblischen Geschichten erzählen. Ach, dass man immer so kurz predigen muss, ein Jammer. Am liebsten möchte ich jetzt all die biblischen Geschichten erzählen, die davon sprechen. Nur so ein paar. Das ist die Geschichte von dem Josef in Ägypten. Der wird ungerecht in ein schauerliches Sklavengefängnis geworfen. Ich denke mir, dass Sklavengefängnisse in Ägypten wirklich schrecklich waren. Dunkler Abgrund tut sich auf. Wie lange wird er hier sein? Vielleicht ein Leben lang lebendig vermodern. Die Kerkertüren schließen sich hinter ihm. Und wissen Sie, was dann kommt? Dann steht in der Bibel, aber der Herr war mit Josef, dass er ein glückseliger Mann war. Auf einmal ist die Hand da und hält ihn über diesem schrecklichen Abgrund. Das ist unerhört. Aber der Herr war mit Josef. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, dennoch bleibe ich stets an dir. Darum bleibe ich stets an dir. Kurz vorher, ihr kennt die Geschichte, geht Josef durch eine schwüle und sehr gefährliche Versuchungsstunde. Cherche la femme. Die Stunde, wo sich seine ganze Charakterbildung entscheidet. Wo die Frau des Potiphar ihre Hand auf ihn legt. Und es ist etwas Eigenartiges, wie dieser Josef durch diese Stunde durchgeht. Niemals als ein großartiger, starker Mann. Einer, der fast seufzt und sagt, wie kann ich sündigen? Er schaut mich an. Aber er geht hindurch. unberührt. Die Hand hielt ihn fest. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Oder ich denke an die Geschichte, die wir eben hier bei der Schriftverlesung hörten, von dem Petrus, der in den Wogen untergeht. Und dann ist einmal die Hand da und hält ihn mitten auf dem Meer. Und das ist, was wir der was die Jesus-Leute, ich weiß nicht, ob sie dazugehören dürfen, ob sie dazugehören, was wir Jesus-Leute der ungläubigen Welt entgegenwerfen wollen. Wir werden nicht untergehen, denn die unsichtbare Hand hält uns fest. Wir können in tausend Kämpfen und Niederlagen kommen, aber die Hand hält uns fest. Jetzt ein drittes noch. Das dritte möchte ich überschreiben. Der Hintergrund des Ganzen. Davon muss ich noch sprechen. Sehen Sie, mein Kurvenerlebnis, erst durch den Wald und auf einmal neue Landschaften der Kurve, das war im Schwarzwald. Vielleicht könnte man also das hier so um Essen rum bei Krai nicht erleben. Dazu gehört der ganze Hintergrund des Schwarzwaldes. Und so hat auch dieses Wort, dieses Bibelwort mit der Kurve, einen ganz bestimmten Hintergrund. Und den müssen wir eben sehen. Und ich kann den Hintergrund am besten zeigen, wenn ich Ihnen ein kleines Erlebnis aus dem Kampf der bekennenden Kirche im Hitlerreich erzähle. Eine für mich unvergessliche Szene. Da soll ich in einer Versammlung der bekennenden Kirche in Wuppertal in der Stadthalle sprechen. Und es sollte außerdem noch sprechen der alte Pfarrer Niemöller, der Vater von Martin Niemöller. Der war Pfarrer in Wuppertal, eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Und gerade als wir anfangen wollen, da erscheint die geheime Staatspolizei und sagt dem Pater Niemöller, Sie dürfen hier nicht sprechen. So sagt Niemöller, darf ich wenigstens ein Bibelwort vorlesen? Ja, sagen Sie, natürlich, ein Bibelwort können Sie vorlesen, aber Sie dürfen nicht sprechen. Darauf liest der Niemöller, wie das war die Stunde, als Hitler auf der Höhe der Macht war. Als viele unserer Brüder ohne Recht und Gesetz in Gefängnissen lagen. Als man anfing, Juden umzubringen. Als Unrecht triumphierte. Als keiner was dagegen sagen wollte. Ein Bibelwort dürfen Sie vorlesen. Da schlägt der alte Niemöller den 73. Psalm auf. Und plötzlich hatte er eine ungeheure Aktualität. Ich vergesse nicht, wie die Staatspolizeibeamten kamen und über die Schulter schauten, ob das in der Bibel stände. Ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Sie achten alles für nichts und lästern hochher. Was sie reden soll, gelten auf Erden. Darum fällt ihnen ihr Pöbel zu und laufen ihnen zu in Haufen wie Wasser. Wir erschauerten. Das hat vor 3000 Jahren geschrieben. Wir begriffen, dass die Welt sich im Grunde nie sehr ändert. Dass Unrecht und List siegen. Und das Lästern des Menschenhochmuts übertönt die stille Stimme des Heiligen Geistes. Und der Alte las weiter. Und dann merkte ich auf ihr Ende. Ja, sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Du machst ihr Bild in der Stadt verschmäht. Wissen Sie, ich sage, die waren auf der Höhe ihrer Macht, aber im Augenblick weht uns eine Ahnung an von dem schrecklichen Ende. Du machst ihr Bild in der Stadt verschmäht. Lieben Freunde, das ist doch Hintergrund dieses Psalms. Dass wir leben in einer Welt, die Abgründe hat. In der das Herz wirklich manchmal wirklich schreien muss, wo bleibt dein Gott? Wo die Lüge sich aufbläht. wo die Propaganda alles verfälscht und man kann nichts dagegen tun, dass wir in einer Welt leben, wo Unrecht oft siegt, wo unser Herz oft zertreten wird. Das ist der Hintergrund, dass wir in einer Welt leben, in der auch das Festeste zusammenbricht und alles vergänglich wird. Und in dieser Welt, in der realistisch gesehenen Welt, steht der Psalmist und sagt, und in dieser Welt bin ich auf Felsengrund. Und in so einer Welt bin ich geborgen, in so einer schrecklichen Welt. Er hält mich bei meiner rechten Hand. Und darum ist das keine Frage, dass ich bei Jesus bleibe, der mir Frieden mit Gott schenkt und Seligkeit und Vergebung meiner Sünden und Freude und ewiges Leben. Unter dem Schatten seiner Flügel frohlocke ich. In einer solchen Welt. Oh, liebe Freunde, das sollten wir auch haben, ja? Das sollten wir auch haben. So oft ich ein Bibelwort lese, geht mir auf, was wie wenig in unserem sogenannten Christentum ist. Und was wirkliches Geistes- und Glaubensleben ist. Die Welt sehen, wie sie ist, und dein eigenes Herz sehen, wie es ist. Und darin geborgen sein, unter dem Schatten seiner Flügel. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, Herr Jesus, der du für mich gestorben, auferstanden bist. Und darum bleibe ich an dir in Zeit und Ewigkeit. Und kein Tod und keine Fürstentümer und Gewalten können mich je von dir trennen. Was will mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn? Das sollten wir haben. Wir wollen beten. O Herr, hilf uns aus den Gedanken ins Leben hinein. Ganz ohne Wanken dein eigen zu sein. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 237, Vers 2 und 3 singen. 237, Vers 2 und 3. Segen stehend aus Anhang 9, den 5. Vers singen, mein Freund, dem er sein Herz gibet. Nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.